herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Müssen Mütter wirklich immer verfügbar sein? Und ich habe heute eine wundervolle Expertin eingeladen, die sich mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt und ganz viel im Austausch ist mit Eltern, auch in Unternehmen. Und sie hat ganz viele Erfahrungen, die sie mitbringt, sehr, sehr viele Gespräche schon mit Vätern und Müttern geführt. Elisabeth Thiessen, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Liebe Martina, herzlichen Dank für die Einladung und Ankündigung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Elisabeth, erzähl doch gerne mal noch so ein bisschen, was du denn beruflich machst und welche wertvollen Erfahrungen du heute vielleicht auch mit uns teilen wirst.
Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, dreht sich bei mir alles um die Vereinbarkeit von Job und Familie und eben weniger aus so einer strukturellen Perspektive, also wie man das mit der Kinderbetreuung organisiert oder sich selbst optimieren kann, sondern vielmehr so aus dem Blickwinkel der Persönlichkeitsentwicklung. Also wie ich all die Herausforderungen, die uns da vor die Füße geworfen werden, wenn wir Familie bekommen und auch noch berufstätig sein wollen, wie wir damit umgehen können und das als Wachstumschance nutzen können. Und das vermittle ich Menschen im Trainings, in Online-Kursen, als Coach, in Keynotes, in ganz unterschiedlichen Formaten, genau.
Ach, so wertvoll. Und wir hatten gestern ja ein kurzes Vorgespräch und uns ist so aufgefallen, dass wir ja tatsächlich immer noch in unserer Gesellschaft wahnsinnig an traditionellen Rollenbildern orientiert sind, ob wir das wollen oder nicht. Also ich glaube, wir tun ja inzwischen sehr viel dafür, dass die Väter mehr einbezogen werden und doch ist uns so aufgefallen, ich glaube, ganz viele Mütter rutschen in diese wahnsinnige Fürsorgerolle, einfach weil das über Generationen hinweg schon immer so war und uns vorgelebt wurde. Und lass uns doch gerne mal darüber sprechen, Elisabeth, was du für Erfahrungen auch mit Müttern in Unternehmen machst, in Gesprächen oder auch in deinen Trainings, welchen Druck sie da vielleicht auch ausgesetzt sind.
Sehr gerne. Also, um da vielleicht am Anfang anzufangen. Ich glaube, selbst wenn wir heute als gerade als Frauen zum Beispiel nicht mehr dieses traditionelle Rollenbild leben möchten, also kognitiv wissen wir, hey, ich lebe in einer Welt, in der mehr möglich ist, in der ich auch die Möglichkeit habe, tatsächlich berufstätig zu sein, weil es Kita-Plätze gibt, weil es Betreuungsmöglichkeiten gibt, weil andere es auch schon vorleben, gibt es diesen Teil in uns, und das ist eben der unterbewusste Teil, der oftmals einfach sehr viel kraftvoller ist als der kognitive Teil, der uns was anderes beigebracht hat. Und oftmals sind diese zwei Überzeugungen nicht im Einklang, in Disharmonie. Und das ist das, wo es dann anfängt, eben problematisch zu werden. Ja, also wenn wir zum Beispiel aufgewachsen sind in einer traditionellen Familie, was in meiner Generation, ich bin letztes Jahr 40 geworden, der Fall war, wo die Mutter zu Hause geblieben ist, sich um die Kinder gekümmert hat, hauptsächlich die klassische Hausfrau war, für die Kinder zu Mittag gekocht hat, über die Hausaufgaben geguckt hat, sie überall hingefahren hat, um alle möglichen Musik- und Sportaktivitäten zu machen und so weiter. Ja, also man kann sich das Bild jetzt beliebig weiter ausmalen. Dann ist das der Blueprint, mit dem wir aufgewachsen sind. Das ist die Schablone. Das ist das, was ich zum Beispiel dann oder auch jede andere x-beliebige Frau, die ähnlich aufgewachsen ist wie ich vielleicht in dem Moment, das ist das, was wir gelernt haben und was unterbewusst abgespeichert ist. Und das, was unterbewusst abgespeichert ist, das ist eben das, was für uns so die eine Wahrheit ist. Und dann gibt es aber vielleicht noch in unserem Kopf diese Idee, dass wir jetzt eben auch noch den Beruf ausüben möchten. Und wenn diese zwei Ideen oder Überzeugungen nicht kongruent sind, dann haben wir plötzlich dieses schlechte Gewissen, haben dieses Gefühl von Hin- und Hergerissenheit und haben das Gefühl, eben allem nicht mehr gerecht zu werden. Und da ist eben, also da beginnt das Ganze. Und es kann sein, dass man das gar nicht wusste, dass man das in sich hat, bis man dann eben plötzlich selber Mutter ist. Und es ist einfach etwas, was man gelernt hat, ist angelernt, als Kind 30 Jahre in einem geschlummert hat und dann ist man selber vielleicht in der Rolle als Mutter und plötzlich kommt das zum Vorschein und man ist damit konfrontiert. Und zwar nicht mit dieser Überzeugung direkt, sondern vielmehr mit den Auswirkungen davon, nämlich man hat plötzlich dieses schlechte Gewissen oder dieses Gefühl der Hin- und Hergerissenheit.
Das berichten dir wahrscheinlich auch ganz viele Mütter in Trainings, oder was du da beschreibst, dass da immer dieser Gedanke ist, ich kann irgendwie keinem Bereich so richtig gerecht werden, was genau dann ja auch eigentlich mit diesen Schablonen, von denen du gesprochen hast, zusammenhängt, dass einfach in uns drin ist, wir müssen als Mutter immer verfügbar sein für die Kinder. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir vielleicht eine schlechte Mutter oder dann entsprechen wir vielleicht nicht dem, was andere auch von uns erwarten oder vielleicht auch die eigene Mutter von uns erwartet. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was ganz unbewusst oft passiert. Und spannend finde ich, du hast gerade was sehr Spannendes gesagt. Das kommt dann oft erst, wenn die Kinder da sind. Vielleicht geht eine Frau davon aus, ach, ich kriege das hin mit Familie, Karriere und Kinder und Beruf, das zu vereinbaren. Und dann ist es soweit. Und ich merke aber, nee, da ist diese innere Zerrissenheit. Mhm. Du arbeitest ja sehr viel mit Müttern auch in Unternehmen. Was erzählen die dir denn in den Trainings? Also welche Gedanken sind da? Mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert?
Mhm. Also jede zweite Herausforderung ist tatsächlich das schlechte Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel arbeite, dass ich so lange arbeite, dass ich mein Kind nicht früher abholen kann, dass andere Kinder früher abgeholt werden aus der Betreuung, aus der Kita, wo auch immer, dass sie in den Hort gehen müssen, wenn sie schon älter sind. Also das ist schon etwas, was sehr häufig ist. Aber auch da muss ich es eingrenzen, in Deutschland und in der Schweiz. Ich arbeite mittlerweile auch, weil eben mit Unternehmen auch global, meine Kurse gibt es auf Englisch und auf Deutsch, in Norwegen zum Beispiel, in Frankreich zum Beispiel, haben die andere Herausforderungen. Und warum? Einfach, um das nochmal zu erweitern, um auch zu zeigen, das ist angelernt, die wachsen anders auf. Also in Frankreich existiert ein anderes Mutterbild und Vaterbild als zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz. Und da ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich, dass eine Frau 100% arbeitet. Ja. Aber um die Frage weiter noch zu beantworten, also es ist schon dieses schlechte Gewissen, es ist diese Zerrissenheit, es ist dieses Gefühl, nicht zu genügen und es ist das Gefühl, dass sie selbst alles machen müssen. Und da ist aus meiner Sicht ganz viel Potenzial drin, wenn man das für sich erkennt, dass es eben man nicht selbst all das machen muss, sondern wenn man sich entscheidet, eben jetzt auch noch berufstätig zu sein, dass man dann wie gezwungen ist, auch Verantwortung abzugeben. Also es ist wie ein Identifikationsschiff, der dann passieren darf, dass man eben sich nicht nur über die Mutterrolle identifiziert, sondern eben auch über andere Dinge und dadurch eben auch anfängt, Dinge abzugeben. Und das ist das, was den meisten schwerfällt. Die meisten, vor allen Dingen Frauen, stehen an dem Punkt, wo sie sagen, sie möchten alles schaffen, haben aber ein Pensum von 200%, weil sie im Job so tun, als hätten sie keine Familie und in der Familie tun sie so, als hätten sie keinen Job. Und natürlich zerreißt es sie dann. Und die viel Energie haben, die schaffen das da wirklich lange durchzuhalten. Aber irgendwann endet das halt in einem Burnout oder eben Vorstufe vom Burnout, in einer völligen Erschöpfung. In einem, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht mehr und ich werde dem nicht gerecht.
Okay, das finde ich jetzt total spannend, denn deine Arbeit ist ja dann in diesem Moment mit diesen Müttern die innere Haltung Haltung zu verändern. Ich fand es gerade spannend, was gesagt, das ist diese Verantwortung loslassen. Ich glaube, ganz viele Mütter haben auch schon früh gelernt, auch vielleicht auf ihre jüngeren Geschwister aufzupassen, die Verantwortung auch für die Gefühle der eigenen Eltern oder sogar für die Familie zu übernehmen. Also wenn ich das an meine Mutter denke, mein Opa ist damals verunglückt, als meine Mutter noch ganz jung war und meine Oma war mit 6 Kindern dann alleine und meine Mutter war dann schon wahnsinnig früh einfach in so einer Versorgerinnenrolle und hat dann alles zu Hause übernommen und sie ist auch heute wahnsinnig in diesem in dieser Verantwortung drin für alles und diejenige, die denkt auch für jeden mit, weil sie es einfach so gelernt hat. Und ich glaube, dass viele auch aus der eigenen Kindheit genau mit solchen oder ähnlichen Geschichten vielleicht konfrontiert waren, sehr früh auch vielleicht zu früh Verantwortung übernehmen mussten als Kind. Was machst du denn konkret mit den Müttern, wenn sie sich in dieser Zerrissenheit befinden, rauszukommen? Du hast ja schon gesagt, in anderen Kulturen, anderen Ländern sind wir da schon ein großes Stück weiter. Also was können dann Mütter tun, um mehr Verantwortung abgeben zu können?
Also ich glaube, was schon unglaublich viel hilft, ist erstmal zu verstehen, es ist angelernt. Das ist nicht meine Identität, ich bin nicht so geboren, sondern ich habe irgendwann mal gelernt, dass das eine gute Strategie ist, jetzt um dein Beispiel aufzugreifen, für alle Verantwortung zu übernehmen, mich verantwortlich zu fühlen für andere. Vielleicht habe ich auch einfach von meiner Mutter gelernt, dass ich immer für alle da sein sollte, für die Familie verantwortlich bin, dass es jedem gut geht und so weiter. Und da zu verstehen, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist etwas, was ich einfach mal gelernt habe, als wahr erachtet habe. Und jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo das mir aber nicht mehr so taugt, wo das einfach nicht mehr so hilfreich ist für mich, das zu glauben. Irgendwann mal war es überlebenswichtig vielleicht für mich, war es eine richtig gute Strategie, also sich auch nicht schlecht zu machen deswegen, sondern einfach zu erkennen, diesen Schuh, der ist mir zu klein geworden. I have outgrown it, sage ich im Englischen immer. Also da bist du drüber hinausgewachsen und jetzt ist es Zeit, sich da einen größeren Schuh zu suchen, ja, und diesen Schuh zu erweitern. Und das bedeutet eben auch, dieses Bild mal in Frage zu stellen, was man da gelernt hat. Und ich glaube, es beginnt immer, man kann nur etwas verändern, wenn man es sich bewusst macht. Also genau das, was du jetzt auch gesagt hast, da spricht sehr viel Reflexion und Bewusstsein daraus, nämlich zu verstehen, was habe ich denn damals genau gelernt? Was habe ich denn übers Muttersein gelernt? Was hat mir denn meine Mutter vorgelebt? Wie erinnere ich mich denn an meine Mutter? Und das ist übrigens unabhängig davon, ob sie noch lebt oder nicht lebt, oder ob man ein gutes Verhältnis zu der eigenen Mutter oder zu den eigenen Eltern hat oder nicht. Also wirklich einfach zu verstehen, was habe ich abgespeichert über meine Mutter? Weil höchstwahrscheinlich ist das auch das, was ich glaube, was eine gute Mutter ausmacht. Ja, und wenn ich meine Kindheit halt schlecht in Erinnerung habe, dann ist das eben, wo ich sage, das ist eben, was nicht eine gute Mutter ausmacht, ja, dann drehe ich es um. Und wenn ich das positiv in Erinnerung hatte und das Gefühl habe, zurückblickend, das war, ich habe mich sehr gut behütet gefühlt und insgesamt, vielleicht mit ein paar holprigen Steinen dazwischen, eine gute Kindheit gehabt, dann denke ich halt, das ist, was eine gute Mutter macht. Und also der erste Schritt ist, sich erstmal zu gratulieren, dass man das erkannt hat, zu verstehen. Im zweiten Schritt, ich kann es ändern. Es ist nicht genetisch, es ist nur angelernt. Also ich kann es wieder entlernen und neu lernen. Zu verstehen, was habe ich denn da eigentlich genau gelernt? Und dann aber auch ein Bild zu entwickeln, wie möchte ich es denn? Ja, also nicht dazu verharren, sondern dann wirklich sich mal zu überlegen, wie möchte ich es denn haben? Ja, oftmals wissen die Leute, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wirklich wollen. Und damals überlegen, wie möchte ich denn Mutter sein leben? Wie möchte ich denn Elternschaft leben? Vielleicht auch mal in den Diskurs zu gehen und das nicht alleine zu machen, sondern auch mit dem Partner zu machen, was auch wundervoll ist. Nämlich, man lernt nicht nur sich selbst besser kennen, sondern man lernt auch seinen Partner auf eine ganz andere Art und Weise nochmal kennen, weil oftmals, es wird ja dann immer komplizierter, weil die Welt ist komplex, ja. Der Partner hat natürlich dann sein eigenes Mutter- und Vaterbild. Und während man selbst sich zerrissen fühlt, ist der Partner total entspannt und hat überhaupt kein Thema damit und fragt sich nur, warum man sich selbst so anstellt und was das Problem eigentlich sei. Und da hilft es natürlich auch.
Ja, das erlebe ich auch so oft, dass dann, ich würde sagen, ich erwarte überhaupt nicht, dass dann jeden Abend gekocht ist oder ich erwarte überhaupt nicht, dass meine Frau das alles macht. Also oft erlebe ich in Paarberatungen auch, dass die Männer dann sagen, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, meine Frau reißt alles an sich und traut mir auch nicht zu, die Sachen zu übernehmen oder traut auch anderen im Umfeld, im Netzwerk nicht zu, dass die anderen das machen. Ja, das ist, glaube ich, auch dieses, dann auch mit der Zeit, ganz wichtig, den Menschen auch diese Zeit zu geben, sich vielleicht in gewisse Bereiche einzuarbeiten. Auch das ist ähnlich, glaube ich, wie im Job, wenn man einen neuen Mitarbeiter hat, ist es am Anfang immer erstmal schwierig, ja, der Person das zuzutrauen. Und am Anfang ist es mehr Investition, bis eine Person sicher in dem Gebiet ist. Und dann danach lohnt es sich allerdings, diese Person eingearbeitet zu haben. Das durfte ich auch als Führungskraft erstmal lernen, ja, dass das wichtig ist, auch sich den Menschen auch diese Kompetenzen zuzutrauen und ihnen auch die Zeit zu geben, sich sicher in dem zu fühlen, mit der Kinderbetreuung, mit anderen Aufgaben im Haushalt, also die ganzen Aufgaben, die anfallen in der Familie. Ja. Und du hast was ganz Spannendes gerade noch gesagt, Elisabeth, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich das so wichtig finde. Du hast gerade gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, ob ich jetzt ein gutes Vorbild hatte, ein Muttervorbild oder nicht so gutes. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass Mütter, die selber wenig Liebe, bedingungslose Liebe von ihrer eigenen Mutter bekommen haben, dann in die Überkompensation gehen und denken, dadurch, dass sie als Kind sich so oft einsam allein gefühlt haben, dass sie deswegen auf gar keinen Fall möchten, dass ihre Kinder sich so fühlen und sie dann sich komplett in ihrer Mutterrolle aufopfern, weil sie denken, ansonsten fühlt sich mein Kind so wie, ja, also wie ich mich fühlen musste. Und da mache ich dann gerne eine sogenannte Überidentifikationsübung, dass ich oft sage, schau mal, jetzt guck mal dich als kleines Kind an und jetzt guck mal dein Kind jetzt an. Und dann wird relativ schnell klar, also machen wir dann oft auch mit so einer Aufstellungsarbeit, dass eigentlich das Kind, also das eigene Kind, schon so viel bekommen hat, dass es nicht im Ansatz vergleichbar ist. Und auch das finde ich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, oh, bin ich da vielleicht in einer Überkompensation oder lebe ich einfach nur dieses Vorbild meiner Mutter nach? Weil, also ich fand es schön, meine Mutter war viel da, die hat zwar als Zweiklingsschwester früh gearbeitet und doch war sie sehr oft verfügbar. Und das war schön für mich als Kind, nur es wäre genauso in Ordnung gewesen wahrscheinlich für mich, wenn sie nicht so viel da gewesen wäre, dass jemand anders übernommen hätte. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu reflektieren, sich klarzumachen, dass eben Mütter nicht immer verfügbar sein müssen. Es ist nicht die Voraussetzung, dass ein Kind emotional gesund aufwachsen kann. Und ich glaube, das ist das, was viele Mütter auch in sich haben. Sie denken dann, wenn ich nicht immer da bin, leidet die Gesundheit, die emotionale Gesundheit, die Seele meines Kindes. Und ich glaube, da kann ich jetzt so aus meiner Sicht auch nochmal sagen, einfach entwicklungspsychologisch gesehen, geht es einfach darum, dass sich das Kind sicher und geborgen fühlt. Natürlich braucht es einen engen Bezug zu dieser weiteren Bezugsperson, ob das jetzt die Oma ist, der Opa, der Papa, wer auch immer oder die zweite Mama. Es geht immer darum, dass das Kind sich wohlfühlen kann, eine Bindung da ist. Und diese Bezugsperson kann eben wirklich jede beliebige Person sein, die sich auf das Kind einlassen möchte. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, denn ich habe auch manchmal den Eindruck, egal was Mütter machen, sie können es eh nur falsch machen. Also ist auch oft so viel Verurteilung. Dieses Namensshaming, sagt man, glaube ich, dazu, finde ich wirklich, das macht mich dann mal wirklich traurig, dass wir uns auch als Frauen da nicht mehr supporten. Also das ist was ich mir zum Beispiel wünschen würde, auch wenn irgendwie schlecht über eine Mutter geredet wird, dass wir uns hinstellen und sagen, hey, lass uns doch einfach zusammenhalten und jeder darf seinen Weg finden oder jede Mama darf es so machen, wie es für sie in Ordnung ist. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir gesellschaftlich auch im großen Kontext da ein bisschen umdenken.
Und ich glaube, um das zu schaffen, darf aber auch jeder bei sich anfangen. Denn wenn jeder überzeugt wäre, dass so wie sie oder er es macht, es okay ist, dann hätten wir gar nicht das Bedürfnis, auf den anderen rumzuhacken. Denn warum hacken wir auf den anderen rum? Warum verurteilen wir die anderen? Weil wir uns selbst unsicher sind, ist das richtig? Oder weil wir selbst bestätigen wollen dadurch, nur so, dieser Weg ist richtig und nur dadurch passiert das ja. Und ich glaube auch nicht, dass es diesen perfekten Weg gibt im Sinne von, dass es nur eine Möglichkeit gibt, Job und Familie zu vereinbaren oder Elternschaft zu leben, sondern dass es Millionen Möglichkeiten gibt, das zu leben und dass es eben wichtig ist, dass jeder seinen Weg findet, der zu einem selbst passt, zur eigenen Familie passt und man damit im Frieden ist und dadurch dann einfach so man koexistieren kann. Ja? Also es geht nicht darum, dass die einen das falsch machen und die anderen machen es richtig, sondern dass man da einfach eine größere Toleranz entwickelt. Aber ich glaube, die hat man eben nur, wenn man im Frieden ist mit seinem eigenen Weg. Und das ist übrigens auch das Thema, weshalb, und das gehört auch vielleicht noch zum Abschluss deiner ursprünglichen Frage, was ja kognitiv verstehen ist, die Eltern ja sehr schnell, dass sie sich erlauben dürfen, ihren eigenen Weg zu gehen und so weiter. Und dann ist es aber, was dann oftmals kommt, ist, dass diese Frauen, es sind vor allen Dingen die Mütter, dann das Gefühl haben, sie sind illoyal gegenüber ihrer eigenen Mutter, wenn sie anfangen, es anders zu machen. Denn, also so geht es mir auch bis heute noch, ich möchte immer noch meinen Eltern gefallen und dabei bin ich 40 Jahre alt. Ja, also es hat sich eigentlich nichts verändert, seitdem ich ein kleines Kind war und heute. Und ich glaube, so geht das eben ganz vielen, dass wir auch als Eltern möchten wir noch unseren Eltern gefallen. Und wenn wir eben Dinge anders machen als unsere eigene Mutter, zum Beispiel arbeiten gehen oder nicht das Mittagessen kochen für unsere Kinder oder es fremd betreuen lassen, was unsere Mutter vielleicht nicht gemacht hat, dann haben wir das Gefühl, dass wir ihr wie so ein Messer in den Rücken stechen und ihr im Grunde sagen, so wie du es gemacht hast, war es nicht richtig und ich zeige dir jetzt, wie es richtig geht. Und da zu verstehen, dass es nichts eben mit Loyalität zu tun hat, ob man einen anderen Weg einschlägt oder nicht, sondern dass die eigenen Eltern ja auch nur das wollen, was wir als Eltern wollen, nämlich dass unsere Kinder glücklich sind. Und wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, dass unsere eigenen Eltern ja auch im Idealfall nur wollen, dass wir glücklich sind, dann ist das wie eine Motivation zu sagen, okay, das erlaubt mir jetzt auch wirklich meinen eigenen Weg zu gehen, denn früher war das vielleicht nicht möglich oder es ging aus einem Grund nicht oder meine Mutter hat sich dagegen entschieden, aber ich darf mir jetzt das erlauben, denn ich habe die Möglichkeit und ich möchte das jetzt so für mich ausprobieren.
Ja, ganz spannend. Ich glaube, auch für alle, die gerade zuhören, fragt euch doch gerne mal, ob ihr auch dieses Gefühl habt, dann illoyal zu sein. Finde ich ganz spannend. Habe ich zum Beispiel so gar nicht. Ich habe gerade, während du so spannend erzählt hast, reflektiert. Also habe ich das gar nicht. Meine Mutter war tatsächlich so. Und das haben bestimmt viele, vielleicht auch auf einer unbewussten Ebene, dieses Gefühl. Ja, ganz spannend. Elisabeth, ich habe noch eine Frage. Du arbeitest ja viel mit Vätern auch. Mhm. Und da finde ich jetzt mal ganz spannend, wie denn die Väter auf dieses Thema blicken, weil die haben, das hast du gestern schon angedeutet, die haben einen ganz anderen Blick auf das Thema Vereinbarkeit und ganz andere Herausforderungen, damit wir auch die Väter vielleicht verstehen können.
Ja, sehr gerne. Also das war selbst für mich spannend zu verstehen. Ursprünglich hat meine Arbeit mit Frauen begonnen, dann haben Unternehmen gesagt, sie möchten auch Vätergruppen machen, um das inklusiver zu machen. Und da war spannend, vor allen Dingen in den reinen Vätergruppen, die so einen Kurs bei mir gemacht haben, dass die Väter weniger das Gefühl, also die hatten schlechtes Gewissen, war da nicht jedes zweite Thema wie bei den Frauen, sondern also das kam eigentlich so gut wie nie vor. Da ging es vielmehr darum, wie schaffe ich es, dass meine Frau zufriedener ist, weil die dreht total am Rad so ungefähr. Ja, das kommt oft. Und wie kann ich damit umgehen? Ja, wie kann ich ihr helfen? Und da ist eben auch wieder dieses, es ist ein gemeinsames Thema, dieses Loslassen, aber eben auch und sich dann anfangen auf Augenhöhe begegnen. Und das andere Thema, was ich auch ganz oft sehe, ist eben, sie fühlen sich aber sehr verantwortlich für das Finanzielle der Familie. Und das ist natürlich auch wieder sehr klassisch, dass der, während die Frau zu Hause war, der Mann eben arbeiten war und für die finanzielle Versorgung gesorgt hat, die Frau für die emotionale Versorgung der Familie. Und da haben sie natürlich das Gefühl, jetzt arbeitet meine Frau nicht mehr oder eine gewisse Zeit nicht mehr, jetzt lastet das alles auf mir. Also das ist etwas, was durchaus dann auch Druck ausüben kann auf Väter, diese finanzielle Belastung. Und dann zusätzlich auch noch, während die Belastung im Job erstmal höher ist, dann auch noch die Belastung, jetzt verlangt meine Frau noch Dinge von mir oder ist plötzlich diese andere Frau, weil überfordert und so weiter.
Okay, das heißt, dann haben wahrscheinlich auch Väter, das sind wahrscheinlich ähnlich war wie ich, oft gar nicht so das große schlechte Gewissen oder Angst, da was falsch zu machen, wenn sie sich weniger um die Kinder kümmern, weil das finde ich ja spannend. Mütter erwarten ja immer von sich, so viel wie möglich präsent zu sein, so viel wie möglich da zu sein und haben dann Angst, wenn sie viel in der Arbeit sind, dass die Kinder leiden. Und das haben Väter dann auch deiner Erfahrung nach weniger?
Also ich würde das nicht pauschalisieren, aber ich, also so aus den Coaching-Sessions und aus den Gruppen, die ich da begleitet habe bisher, deckt sich das mit meiner Erfahrung, dass das nicht die dominanten Themen sind. Ja.
Also dass Väter sich einfach mehr Gedanken machen und das rührt ja auch wieder von diesem traditionellen Rollenbild her, dass es der Familie einfach finanziell gut geht. Das heißt, da geht es ja eigentlich um das große Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, genau. Weil einfach diese Versorgerrolle doch noch so drin ist, was natürlich auch wieder daher rührt, dass Väter auch oft nicht dieses Vorbild hatten in ihrem eigenen Vater. Das heißt, da brauchen wir auch noch ganz viele Vorbilder, dass Männer auch diese aktive Vaterschaft einfach intuitiv mehr leben dürfen. Und deswegen feiere ich es ja sehr, auch zu sehen, wenn Familien das sich auch trauen, zum Beispiel zu sagen, beide reduzieren Stunden, wir probieren das vielleicht auch einfach mal aus. Das ist auch was, was ich immer tue, wenn ich merke, da ist so eine Unzufriedenheit, auch in der Paarbeziehung, dass jeder so das Gefühl hat, ihm fehlt die Wertschätzung oder ihr. Und dann sage ich auch manchmal, probiert doch einfach mal aus, wie das ist, wenn ihr euch die Sachen mehr aufteilt, damit auch einfach mehr Verständnis für die jeweils andere Seite entsteht. Ja. Ja. Um nochmal zurückzukommen auf die Frage, müssen Mütter immer verfügbar sein? Ich habe ja immer mal so ein paar Gedanken auch zum Thema Karriere, weil viele Frauen haben ja auch ein ganz umfangreiches Studium gemacht und entscheiden sich hier dann auch bewusst dafür, länger nicht zu arbeiten. Und ich wage ja zu bezweifeln, beziehungsweise ich glaube, es ist sehr herausfordernd für Frauen, Familie und Karriere miteinander zu vereinbaren. Also ich glaube, dass wir wieder arbeiten gehen und auch, dass man das alles so hinkriegt, da ist ein Weg da. Nur um wirklich Karriere zu machen, da glaube ich ja so von Firmenseite, dass das nach wie vor gerade in Deutschland gar nicht so einfach ist. Kannst du das auch so bestätigen? Oder glaubst du, das ist auch wieder eine Frage der Organisation?
Mhm. Also ich hab schon alles gesehen jetzt in meiner Arbeit. Ich habe Frauen gesehen, die mit dem richtigen Setup zu Hause, also einem Mann, der bewusst Stunden reduziert hat, wo die Großeltern da waren, wo sie eine Nanny hatten, wo sie wie so einen Plan A, B und C hatten, wo die Frau in Beratungen auf Partnerlevel war und viel gereist ist, viel unterwegs war, in Konzernebene, auf Managing Director-Ebene war oder Director-Ebene war, also viele Leute geführt hat, viel Verantwortung übernommen hat und auch zwischen den Kindern, zwischen dem ersten und zweiten Kind beispielsweise also Karrierestufen erklommen ist. Ja, also ich habe das gesehen, es ist möglich. Und was aber auch wichtig ist zu verstehen, diese Frauen, für die war das einfach unglaublich wichtig. Das hat sie erfüllt. Ja, die Kinder haben die schon auch erfüllt, aber für sie war der Job unglaublich erfüllend und sinnstiftend. Und für sie war klar, dass wenn ich nicht diesen Job mache, wenn ich nicht das mache, dann bin ich einfach kein, also habe ich viel weniger Energie, dann geht es mir schlechter, dann habe ich auch viel weniger für meine Familie.
Du meinst, es ist also eine Frage der Priorität. Wenn ich mir als Frau bewusst bin, ich möchte diese Karriereleiter hoch, ich möchte meinen Job, der mich so erfüllt, unbedingt weiterhin ausüben, auch mit der Familie, dann gibt es auch Mittel und Wege, diesen Weg zu gehen, oder? Das ist ja total ermutigend für alle, weil, also, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja dann auch dieses, natürlich dann auch eine finanzielle Frage, ob ich mir das auch leisten kann, dann zu Hause auch dieses Setup zu schaffen. Und dann auch zu sagen, okay, ich delegiere, delegate and celebrate, das habe ich mal von einer ganz erfolgreichen Unternehmerin gehört, das fand ich total nett, delegate and celebrate, dass sie auch meinte, hey, ich backe auch keinen Kuchen mehr selber und dann, wenn irgendwie ein Fest ist, dann kommt halt der komplettes Catering, ja, ich stresse mich nicht mehr wegen sowas auch und auch dann loszulassen, was andere denken, ich denke auch, das ist ein Riesenthema, dass es halt dann wurscht ist, wenn die Muffins für den Kindergeburtstag nicht selbst gebacken sind, sondern wenn da eine andere Lösung gefunden wird. Ich glaube, auch das ist dann ganz wichtig, für sich so einzustehen. Und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Das fand ich so wertvoll, für sich selber diesen Frieden zu haben und hinter sich und den Entscheidungen, die für einen selbst getroffen werden, zu stehen. Das ist, glaube ich, die Basis, um diesen Weg gehen zu können, oder? Mhm.
Total. Und vielleicht noch da ergänzend, das, was ich aber beobachte, was nicht funktioniert, und da stecken halt viele fest, ist, wenn man wie beides gleichzeitig möchte. Also man möchte die Karriere fortsetzen und man möchte gleichzeitig diese Mutter sein, die immer präsent ist und verfügbar ist und jede Nachtschicht macht, wenn die Kinder wach sind oder krank sind. Das ist eben, wo man sehr schnell, sehr hochtourig anfängt zu laufen und am Zahnfleisch kriecht, seine eigenen Bedürfnisse aufopfert, sich komplett selbst aufopfert und das einfach mittel- und langfristig nach hinten losgeht. Also ich glaube, es braucht schon diese Klarheit zu, welche Priorität hat welcher Lebensbereich gerade in meinem Leben und auch losgelöst davon, wie andere es machen und das dann durchzuziehen und sich gleichzeitig aber auch zu erlauben, wenn man ein halbes Jahr später feststellt oder wenn die Kinder auf der Welt sind, wenn man den Plan gemacht hat vor den Kindern und dann die Kinder auf der Welt sind und man merkt, oh nee, irgendwie hat sich das gerade alles massiv verschoben, meine Prioritäten, sich dann auch immer wieder zu erlauben, das anders zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nur wenn man sich einmal für einen Weg entschieden hat, heißt das nicht, dass man das so durchführen muss. Mein Mann und ich haben schon viele Konstellationen durchgemacht mit unseren drei Kindern, einfach durch unterschiedliche Faktoren, die dann in unserem Leben gerade waren. Und das war immer bereichernd, aber wir haben uns immer wieder erlaubt, es anzupassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es für die Familie als Ganzes klappt.
Okay, und hast du für dich persönlich so ein paar Learnings gehabt, die du gleich anderen weitergeben möchtest? Weil du gerade sagst, du hast schon so viel ausprobiert und du gibst ja auch so viel weiter. Was sind denn so deine wertvollsten Tipps?
Also in Bezug auf die Erfahrung haben wir das zum Beispiel gemacht, was du angesprochen hast. Die Eltern von meinem Mann waren vor ein paar Jahren sehr, sehr krank. Und da haben wir dann gesagt, wir machen Rollentausch. Also ich verkürze meine Elternzeit. Ich, anstelle 100% zu Hause zu sein, gehe ich 100% zurück in meinen Job. Und mein Mann bleibt plötzlich 100% zu Hause. Und also das war vor allen Dingen für mich ein ganz krasses Gefühl. Aber wir hatten eben einen sehr, sehr guten Grund. Und was es gemacht hat, ist genau das, was du beschreibst. Und hatte plötzlich ganz viel Wertschätzung für das, was der andere macht. Ja, also ich habe gemerkt, oh, ich sehe meinen Kleinen. Ich hatte nur einen Sohn damals. Ich sehe meinen Kleinen gar nicht so oft. Und mein Mann hat eben gemerkt, boah, krass, was man hier alles anfällt. Und gleichzeitig habe ich aber auch von ihm gelernt, der hat ja einen Bruchteil von dem im Haushalt gemacht, was ich gemacht habe. Der ist entweder bei seinen Eltern gewesen oder war dann auf Wanderungen. Ja, also er hat mir dann auch aufgezeigt, man kann das auch ganz anders machen. Ja,
das ist nach dem Motto, man kann das Leben mit Kind auch mehr genießen und muss nicht nur noch perfekt alles zu Hause rocken und ja, die perfekte Hausfrau, die perfekte Organisatorin für alles. Ich verstehe.
Okay. Genau, und auch da wieder, oder? Er ist natürlich völlig anders geprägt. Das kam ihm gar nicht so richtig in den Sinn, dass man jetzt dann auch noch all diese Sachen zu Hause machen könnte. Das kann man ja auch irgendwie am Wochenende machen. Also das vielleicht so einfach anekdotisch dazu. Jetzt, was sind so Tipps für Eltern? Ich glaube, erlaubt euch Sachen auszuprobieren, bis ihr euren Weg gefunden habt.
Ja.
Es ist nicht egoistisch, auf sich selbst zu achten, sondern das ist eigentlich das größte Geschenk, was ihr euch und euren Liebsten machen könnt, für euch selbst zu sorgen und euch selbst zur ersten Priorität oder zumindest zu einer Priorität im Leben zu machen. Denn nur wenn ihr selbst Energie habt, könnt ihr auch geben. Also es gibt dieses schöne englische Sprichwort, you cannot pour out of an empty cup. Also man kann nichts verteilen, man kann nichts ausgießen aus einer leeren Tasse. Ja? Du kannst nur geben, wenn du selber voller Energie bist und es dir richtig gut geht.
Da möchte ich bei dem Tipp kurz einhaken, denn es ist auch jetzt rein aus der Bindungstheorie heraus einfach nachgewiesen, dass es gar nicht so sehr um diese Häufigkeit und Quantität geht, sondern vielmehr um die Qualität der Bindungserfahrungen, die Kinder mit ihren Eltern machen. Natürlich, wenn jetzt eine Mutter die ganze Zeit nur weg ist oder ein Vater nur weg ist, es braucht natürlich eine gewisse Anzahl. Also das ist völlig, völlig logisch. Nur es ist ja häufig so, gerade wenn ich jetzt vielleicht als Mutter ständig von mir erwarte, dauerhaft verfügbar zu sein, brennen wir ja auch viel häufiger Sicherungen durch. Es gibt viel häufiger kurze Bindungsabbrüche. Und das, wie du schon sagst, es kann auch natürlich total erfüllend sein, da voll in der Mutterrolle aufzugehen. Auch das ist ja, kann ja ganz wertvoll sein, wenn ich mir darüber alle Bedürfnisse, die mir wichtig sind, erfüllen kann. Nur wenn ich merke, okay, ich bin da so zerrissen und mir fehlt dann was, dann kann es eben auch nach hinten losgehen. Deswegen fand ich den Tipp gerade ganz besonders wichtig. Ja. Da habe ich dich unterbrochen. Du wolltest weitermachen.
Ja, vielleicht noch einen, etwas, was ich auch selbst lernen durfte und auch ganz oft sehe. Wir haben auch schon kurz drüber gesprochen, das Loslassen. Also dem Partner oder dem Gegenüber mehr zuzutrauen, ja, auch wenn sie ganz sicher die Dinge anders machen werden, aber ihnen zu vertrauen, dass es schon gut kommt. Und durch dieses Loslassen passiert nämlich ganz viel. Also es schafft einerseits Freiraum, ja, bei einem selbst. Das ist wie beim Kleiderschrank, sage ich immer. Irgendwann mal ist der halt voll und du kannst nicht noch mehr reinstopfen, egal wie schön diese Teile sind. Du darfst erst Freiraum schaffen, damit dafür wieder Platz ist. Und genauso darfst du eben auch emotional, mental und physisch, also mit der Zeit, Platz schaffen für Neues, indem du loslässt. Ja, und das heißt vielleicht auch loslassen von Ansprüchen, loslassen von wie Dinge passieren. Und das schafft einerseits Freiraum bei einem selbst auf unterschiedlichsten Ebenen. Aber was es eben auch macht, und das ist das Schöne, es verbessert auch die Beziehung, gerade in der Partnerschaft, weil man sich dann plötzlich auf Augenhöhe begegnet und nicht mehr von oben herab alles selber macht. Weil was steckt dahinter, wenn man alles selber macht? Ich kann es ja besser, ich weiß es besser, ich traue dir das nicht zu, ich kann es schneller als du. Wenn ich selber mache, weiß ich, dass es richtig kommt oder dass es nicht vergessen wird. Das ist ja was so implizit oftmals, nicht immer, aber oftmals dahinter steckt. Und indem wir unserem Partner jetzt in dem Fall als Beispiel einfach zutrauen, etwas zu übernehmen, sei es mit dem Kind zum Arzt zu gehen, es anzuziehen, ein Wochenende zu verbringen, was auch immer es sein mag, ist es eigentlich wie so eine Vertrauensbeurkundung gegenüber unserem Partner.
Ja, so wertvoll. Und ich möchte gerne ergänzen, es erlaubt auch Kindern ab einem gewissen Alter, also ich sage jetzt nicht in den ersten 6 Monaten unbedingt, ja nur gerade dann, wenn das Kind so in der ersten Autonomiephase ist, so ab 1,5, erlaubt es auch dem Kind, diesen Freiraum zu spüren. Denn auch für ein Kind ist es wahnsinnig wertvoll, mal diese Trennungserfahrung zu machen, selber in die Autonomie zu kommen. Denn wenn ich mit einer anderen Bezugsperson zusammen bin, dann ist die vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger streng oder lässt mir mehr Freiraum. Und darüber lernen Kinder ja auch ganz viel. Und auch Kindern tut es gut, diese Luft zum Atmen. Also Kinder sind nicht davon abhängig, dass die Mama 24/7 neben ihnen dran, also an ihnen dran klebt sozusagen und sie kontrolliert, sondern sie brauchen ja auch diesen Freiraum. Manchmal auch von einer Bezugsperson. Also ich habe das oft in der Beratung, dass Mütter eben sagen, boah, es geht gerade gar nicht mehr, es explodiert die ganze Zeit. Und dann ist manchmal wirklich auch eine andere Bezugsperson ganz wertvoll, um dann mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen dran zu kriegen. Und auch wenn Geschwister zu viel aufeinander hängen, das ist das Gleiche. Auch da ist es wichtig, immer mal wieder diese Distanz, weil auch das der Eltern-Kind-Beziehung gut tun kann.
Ja, total.
Ja, wunderbar. Elisabeth, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Gibt es denn noch eine Sache, die du gerne allen Eltern, die gerne Familie und Beruf miteinander vereinbaren möchten, mitgeben magst? Irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt?
Also es ist ein Prozess. Vergesst diesen Anspruch, dass es immer perfekt läuft. Aus meiner Sicht reicht es, sich da auf den Weg zu machen, dran zu bleiben und vor allen Dingen erstmal bei sich anzufangen. Ja, also das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Tipp oder ganz, ganz essentiell aus meiner Sicht, nicht zu versuchen, seinen Partner oder seine Kinder zu verändern, weil das endet nur in Frustration und kostet unfassbar viel Energie und gibt einem immer das Gefühl, man steht gegen der Wand oder wie in einer Sackgasse, sondern sich vielmehr zu fragen, okay, ja, ich ärgere mich jetzt gerade über meinen Partner oder mein Kind hört jetzt nicht zu und macht nicht das, was ich möchte. Aber welchen Spielraum habe ich denn jetzt? Was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Oder was hat das vielleicht auch gerade mit mir zu tun, dass es so viel in mir auslöst? Weil das ist etwas, was wir beeinflussen können. Und den Hebel haben wir immer. Und ich finde das auch unglaublich befreiend. Und da holen wir uns einfach ganz viel Power zurück tatsächlich.
Oh, das war ein sehr schöner Abschlusssatz, einfach in diese Eigenverantwortung zu gehen, sich auch zu trauen, das Leben so zu gestalten, wie wir es gerne selber haben möchten. Und ich würde vielleicht abschließend ergänzen, sich auch nochmal bewusst zu machen, welche Bedürfnisse ich mir eben auch durch welche Lebensbereiche erfülle, also sich nochmal klar zu machen, was erfülle ich mir in der Arbeit, was erfülle ich mir zu Hause als Mama, auch in diesen unterschiedlichen Rollen und sich vielleicht einfach mal wie so eine Art Traum aufzuschreiben, wie wir es gerne haben möchten und danach zu streben, das so zu gestalten. Also ich habe, wir sind ja gerade neu eingezogen in unser Haus und ich habe überall diesen Satz, live your dream, das ist irgendwie so abgedroschen und gleichzeitig so wichtig, finde ich, weil dafür sind wir ja hier, unser Leben so zu gestalten, dass wir damit zufrieden sind oder zumindest immer wieder zu probieren und nicht aufzugeben. Genau. Ja. Elisabeth, vielen Dank für die wertvollen Tipps. Wo können denn Eltern, Unternehmen, alle Menschen, die mit dir arbeiten möchten, dich finden? Vielleicht magst du noch dein Angebot vorstellen, das würde mich sehr freuen.
Gerne. Also es gibt eine Website, vielleicht packen wir die einfach in die Shownotes. Da findet ihr Informationen zu meinem Online-Kurs. Der heißt tatsächlich auch das, was ich gerade gesagt habe, hol dir deine Power zurück. Also es geht um diese Eigenverantwortung, Selbstermächtigung in Bezug auf Vereinbarkeit von Job und Familie. Das ist etwas, was man als Privatperson nutzen kann, aber natürlich auch, das ist auch, wie es hauptsächlich genutzt wird, und was von Unternehmen eingekauft wird, die ihre Eltern mental stärken wollen bei der Vereinbarkeit von Job und Familie, um die einfach auch mittel- und langfristig im Unternehmen halten zu können. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit zu Keynotes und Trainings. Aber das findet man eigentlich alles auf der Website.
Oh, wie wunderbar. Elisabeth, danke für deine Zeit. Und ich glaube, wir konnten ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich wünsche allen Müttern, dass sie ihren Weg gehen, der zu ihnen und ihrer Familie passt. Und vor allem, ja, dass ihr da auch auf euer Herz hört. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und abschließend möchte ich euch noch einladen, einmal in meine Audioaufzeichnung zum Thema bedürfnisorientierte Einschulung reinzuschauen. Falls du gerade ein Kind hast, das eingeschult wird oder ein Kind in der ersten Klasse hast, dass du begleiten möchtest. Das ist etwas, was du dir sehr, sehr gerne anschauen kannst. Du findest in den Shownotes auch einen Gutscheincode für die Aufzeichnung. Löse ihn gerne ein, noch rechtzeitig, und stärke dein Kind im ersten Schuljahr. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.